Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Alt werden will jeder, alt sein aber keiner. Dieser Satz von Johann Nepomuk Nestroy trifft den Nagel auf den Kopf. Denn jeder weiß, nicht immer sind wir im Alter mit Gesundheit gesegnet. Genau darum haben meine beiden Interviewpartnerinnen auch gemeinsam ein Buch geschrieben. In dem geht es aber nicht um Anti-Aging, sondern um Happy-Aging. Mein Name ist Jasmin Altrock, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ganz ehrlich, das klingt doch wirklich verlockend. Happy Aging. Damit haben Sie mich. Hallo, Corinna Mattreiter-Sokolowski. Sie sind die Leiterin einer Forschungsgruppe am Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie der Med-Uni Graz. Und Christina Hütter-Klepp, Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin mit eigener Praxis in Graz, sind heute meine Gäste. Und Sie beide haben das spannende Buch Der Code zum Jungbleiben geschrieben. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, auch danke von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, gemeinsam über das erfolgreiche Altern zu sprechen.
Beim Thema Altern, da sind wir jetzt gleich, hört man ja immer wieder, dass die Gene eine Rolle spielen. Aber auch der Lifestyle rückt immer weiter in den Fokus. Die Gen Z zum Beispiel lebt gefühlt gesünder als noch die Millennials, zu denen ich gehöre. Sie gehen regelmäßig ins Gym, trinken kaum Alkohol, Fitness und Gesundheit stehen da ganz oben auf der Prioritätenliste. Machen Sie es richtig oder sind es doch die Gene, die den Alterungsprozess steuern?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich möchte es vielleicht ein bisschen bildhaft erklären, wenn ich darf. Man kann sich das so vorstellen, dass unsere Gene so das Fundament unseres Hauses sind, ein bisschen das Gerüst, wie das Haus dann ausschaut, wie stark die Mauern sind, wie wir uns darin wohlfühlen. Das sind unsere Lebensstilfaktoren. Und um auf die junge Generation zurückzukommen, die macht natürlich schon sehr viel richtig. Ja, das heißt, die kümmern sich um ihren Körper, sie essen bewusst, sie denken darüber nach, wie sie trainieren, wie sie sich sportlich verhalten. Ich freue mich immer in meiner Ordination, wenn ich junge Patientinnen und Patienten habe, die sehr interessiert sind und fragen. Und ich versuche ihnen auch immer vieles weiterzugeben, weil unsere Generation, ich bin ja auch eine mittlere Alter, da war das früher sicher nicht so, dass wir uns so damit beschäftigt haben.
Also wir können uns also ein Stückchen von Ihnen abschneiden.
Genau,
von
der Gen Z. Auf jeden Fall. Und das, was wirklich wichtig ist und was ich immer wieder betone, das sind einfach unsere Lebensstilfaktoren. Die Forscher sind sich prinzipiell einig, unsere Gene betreffen ungefähr 10-30% unseres Alters, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger unseres Alterungsprozesses. Mhm. Aber was wir daraus machen, das ist halt viel unser Lebensstil. Und da wiederhole ich mich immer wieder, es ist immer das Gleiche. Es ist die Bewegung im Alltag, es ist das Training, regelmäßig Sport zu betreiben. Man darf sich ruhig ein bisschen anstrengen. Eine gute, ausgewogene, wenn es geht, pflanzlich basierte Ernährung. Ein gutes Stressmanagement, das ist noch heutzutage noch viel schwieriger. Guter Schlafrhythmus und auch das Meiden von Genussmitteln. Also nicht rauchen und auch wenn es in Österreich üblich ist, gerne ein gutes Glas Wein zu trinken, wissen wir leider, dass Alkohol auch nicht zu den guten Dingen zählt. Das wäre halt das Optimum. Das, was ich vielleicht noch auch dazu sagen möchte, ist, trotzdem ist es so, dass wir nicht immer alles in unserer Hand haben. Das heißt, ich kann noch so gesund leben, noch mich so ausgewogen ernähren, ich kann trotzdem erkranken, ich kann trotzdem einen Unfall erleiden und an den Folgen laborieren. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema, dass das jetzt in der Diskussion nicht so kommt. Naja, man ist ja selber schuld, wenn man krank ist, weil man einfach nicht seine Lebensstilfaktoren optimal lebt. Und das Zweite, das dazu kommt, es kommen Umweltfaktoren dazu, es kommt der soziale Status dazu, es kommt dazu, wie es mir im Leben geht, habe ich Existenzsorgen oder habe ich die Zeit, mich um meinen Körper zu kümmern. Das geht ja nicht jeder hat den Luxus, sich die Zeit zu nehmen. Das heißt, das individuelle Altern einer Person ist immer ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Bereichen.
Ich merke schon, das ist wirklich von bis.
Genau.
Ich stelle mir das auch gerade in der Forschung sehr schwierig vor. Wie kann man denn den Anteil von Lifestyle zum Beispiel ermitteln? Diese Frage richtet sich dann eher an Sie, Frau Mattreiter-Sokolowski.
Ja, derartige Studien, die bringen tatsächlich Herausforderungen mit sich. Und da muss man jetzt unterscheiden, findet eine Alterungsstudie im Labor statt oder in freier Wildbahn am Menschen. Und im Labor können wir sehr, sehr vieles kontrollieren. Wir haben beispielsweise Mäuse im Labor, die genetisch ähnlichen Ursprungs sind. Da kann man die Umweltbedingungen genau kontrollieren. Wir stellen den Tag-Nacht-Rhythmus ein. Die kriegen eine standardisierte Diät. Und sogar unter diesen Umständen gibt es Ausreißer. Es gibt immer eine Maus im Käfig, die ist eine Couch-Potato-Maus und daneben eine Maus, die rennt den ganzen Tag im Laufband. Also es gibt Unterschiede, auch im Verhalten, was offensichtlich ist. Mhm. Bei Menschen können Sie sich daran anhand von diesem Beispiel schon denken, da ist es noch viel schwieriger. Hier haben wir Unterschiede in der genetischen Ausstattung natürlich, aber natürlich auch, das hat meine Kollegin schon angesprochen, im Lebensstil, die Umweltfaktoren, aber natürlich auch die sozialen Einflüsse. Also stellen Sie sich vor, eine Person, die irgendwo in den Bergen lebt, die wird wahrscheinlich oft rausgehen, Bewegung machen und gleichzeitig auch vielleicht stärkere soziale Strukturen vorfinden. Während eine andere Person, die in der Stadt lebt, eventuell ja Feinstaubbelastung ausgesetzt ist, aber im Gegensatz dazu dann auch wieder positive Effekte hat durch vielleicht eine bessere medizinische Betreuung. Also es gibt wirklich eine Unzahl an Faktoren, die einfach auf uns Menschen ja einwirken. Und deswegen ist es bei den Alterungsstudien am Menschen so entscheidend, dass wir tatsächlich die richtigen Probandinnengruppen auswählen. Mhm. Und in den 1990er Jahren wurden große Studien an Zwillingen durchgeführt. Zwillinge, eineiige Zwillinge, sind identisch genetisch gesehen. Und deswegen können wir anhand von denen natürlich auch gut untersuchen, wie sich einzelne Umweltfaktoren beispielsweise auswirken. Mhm. Jetzt ist bei diesen Studien rausgekommen, dass ca. 25-30% des Alterungsprozesses durch die Genetik gesteuert wird oder beeinflusst wird. Tatsächlich gehen Studien, die jetzt neuer sind, davon aus, dass der Anteil der Genetik sogar, also im Durchschnitt gesehen, noch geringer ist. Warum? In den früheren Studien bei den Zwillingen ist eines passiert, es ist nicht nur die Genetik vererbt worden, sondern es sind auch Verhaltensweisen eigentlich weiter vererbt worden. Denn Menschen tendieren dazu, sich Partner zu suchen, Partnerinnen zu suchen, die ähnlich sind von den Verhaltensweisen. Mhm. Und folglich haben natürlich diese Kinder von denen nicht nur eine Genetik geerbt bekommen, vererbt bekommen, sondern auch ein Verhalten. Und deswegen ist der Genetikanteil in diesen Studien tendenziell überschätzt worden. Momentan geht man davon aus, dass die Genetik bei circa 10% liegt. Mhm. Also der Anteil der Genetik auf den Alterungsprozess. Man muss aber dazu sagen, das ist jetzt der Durchschnitt auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Im Einzelfall kann die Genetik durchschlagend sein. Denken Sie beispielsweise an die Mutationen, an die Veränderungen am Erbgut, die dazu führen, dass wir ein gesteigertes Risiko für Krebserkrankungen beispielsweise hat oder für Alzheimererkrankungen. Gleichzeitig gibt es auch hoffnungsvollere Veränderungen am Erbgut, die dann dazu führen, dass man auch bei schlechtem Lebensstil noch ja sehr, sehr alt werden kann und gesund alt werden kann. Also im Gesamten muss man sagen, Lebensstil ist entscheidend. Im Einzelfall können die Gene sehr durchschlagend sein.
Okay. Ich glaube, wir sollten uns da auch gleich mal die Definition von Alterung genauer anschauen. Beginnen wir gleich mal auf zellulärer Ebene. Frau Matreiter-Sokolowski, was sind denn die Merkmale von alternden Zellen?
Ja, unser Körper, unser Organismus, der besteht aus circa 400 verschiedenen Zelltypen. Wir haben Muskelzellen, die sich kontrahieren und dadurch die Bewegung sicherstellen. Wir haben Nervenzellen, Neuronen, die Signale weitergeben. Wir haben aber auch Immunzellen, die jetzt Eindringlinge unschädlich machen. Mhm. Also wir haben verschiedenste Zelltypen und die altern auch verschieden. Mhm. Es ist jetzt aber so, dass es bei den alternden Zellen tatsächlich Merkmale gibt, die relativ ähnlich sind. Einerseits ist es die genetische Instabilität. Was bedeutet das? Wenn wir älter werden, dann häufen wir Veränderungen am Erbgut an und damit stimmen die Baupläne für unsere Eiweißstoffe nicht mehr richtig, für unsere Proteine und deswegen funktionieren unsere Zellen nicht mehr perfekt. Gleichzeitig werden auch die Schutzkappen, die sogenannten Telomere an der Transportform von unserer DNA, an den Chromosomen verkürzt. Und die sind quasi so eine Art Abnutzungszähler, die dazu führen, dass sie die Zellen irgendwann nicht mehr teilen können. Also wir häufen dann sogenannte seneszente Zellen an. Und diese seneszenten Zellen, die sind wie Zombiezellen, die leben noch, aber die teilen sich nicht mehr und geben Entzündungsmediatoren aus und schädigen damit das umliegende Gewebe noch mehr. Und daneben gibt es natürlich auch Veränderungen an den einzelnen Organellen in der Zelle, also an den Komponenten in der Zelle. Ganz prominent sind hier die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, die auch mein Forschungsthema sind, mein Forschungsschwerpunkt. Und diese Mitochondrien, die stellen einerseits den Energieträger ATP her, die können aber auch Sauerstoffradikale produzieren. Und diese Sauerstoffradikale sind daneben, dass sie sehr, sehr wichtige Signalmoleküle sind, in überschießender Menge leider dann auch schädigend für das Gewebe. Also Sie sehen schon, es greifen sehr, sehr viele Aspekte bei einer alternden Zelle ineinander, was dann letztlich dazu führt, dass nicht nur die Zelle nicht mehr funktioniert, sondern irgendwann das Organ nicht mehr. Mhm. Es können dann alterungsbedingte Erkrankungen entstehen und dadurch ist natürlich die Funktionsfähigkeit und die Regenerationsfähigkeit des gesamten Organismus eingeschränkt.
Und wie lässt sich das biologische Alter auf zellulärer Ebene ermitteln? Und vor allem, sind diese Methoden auch für jeden und jede von uns anwendbar?
Aus Biologinnensicht haben wir eine Vielzahl an Tests im Labor zur Verfügung, wie wir alternde Zellen untersuchen. Mhm. In der Praxis haben Sie jetzt in den letzten Jahren zwei Methoden herauskristallisiert, die immer wieder auch im Gespräch sind. Das ist einmal die Untersuchung der epigenetischen Veränderungen und dann andererseits die Telomerlänge. Mhm. Die epigenetischen Veränderungen, das sind chemische Modifikationen am Erbgut, die wie Schalter mehr oder weniger Gene ein- und ausschalten. Mhm. Und diese Veränderungen, die folgen einem gewissen Muster während des Alterns. Und dieses Muster kann man bestimmen. Mhm. Die Telomerlängen, da habe ich vorhin schon kurz darüber gesprochen, die geben an, wie oft sich eine Zelle schon geteilt hat. Mhm. Und damit sind diese Abnutzungszähler mehr oder weniger auch ein Indikator dafür, wie alt wir sind oder wie alt eben dieser eine Zelltyp ist. Mhm. Tatsächlich werden beide Methoden, nämlich die Bestimmung der epigenetischen Veränderungen und auch die Bestimmung der Telomerlänge, in den Longevity-Kliniken oftmals angeboten. Mhm. Und dazu gibt es eigentlich zwei Perspektiven. Aus der Perspektive der Forscherin muss man sagen, sind sehr, sehr wertvolle Methoden für uns, weil wir können damit in großen Probandinnengruppen, also ich spreche da von Hunderten, Tausenden Patientinnen, Probandinnen, ermitteln, ob eine Maßnahme tatsächlich dazu führt, dass das biologische Alter schneller voranschreitet oder verlangsamt wird. Mhm. Das funktioniert also in großen Gruppen sehr gut. Mhm. Für das Individuum, für jede Einzelperson, ergeben sich aber Probleme. Mhm. Und diese Probleme beruhen einerseits darauf, dass es noch keine verlässlichen Referenzwerte gibt. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, eine Telomerlänge von XX Basenbahn entspricht einem beschleunigten Altern.
Okay. Mhm.
Diese Referenzwerte haben wir noch nicht. Zudem ist es auch so, dass die Methoden von einem Labor zum nächsten geringfügig veränderbar sind. Mhm. Die sind unterschiedlich und deswegen auch nicht vergleichbar. Mhm. Deswegen ist eine Standardisierung dieser Methoden auch irgendwann nötig. Mhm. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass in den Longevity-Kliniken natürlich eine einzige Zellart angeschaut wird. Mhm. Meistens sind es Blutzellen. Und ich habe vorhin schon davon gesprochen, wir haben 400 verschiedene Zelltypen in unserem Körper. Mhm. Und damit ist es natürlich auch nicht repräsentativ. Das spiegelt jetzt nicht den Alterungsprozess unseres gesamten Organismus wider. Von dem her ist es sehr, schwierig einzustufen. Und man muss dann auch noch dazu sagen, was noch einschränkend dazu kommt, epigenetische Veränderungen zum Beispiel sind auch reversibel. Also man hat gesehen, dass während der Schwangerschaft, und das trifft mich aus bald doppelte Mutter mehrfach, tatsächlich diese epigenetischen Veränderungen sich in einem Muster verändern, das anzeigt, dass eigentlich das biologische Alter kurzzeitig nach oben geht. Also mit jeder Schwangerschaft, sagt man so 2 bis 3 Monate, wird das biologische Alter nach oben geschraubt, aber das ist reversibel. Mhm. Also nach einem Jahr wird das wieder normalisiert. Ich war dann damals ganz erleichtert, wie ich diese Studie gelesen habe. Das gibt aber einfach auch an, dass diese Veränderungen kurzfristig sein können. Mhm. Also von dem her kurz gefasst, diese Methoden sind für uns in der Forschung, wenn wir große Probandinnengruppen anschauen, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Für das Individuum leider noch nicht anwendbar und sie geben vor allem keinen Handlungsspielraum. Und deswegen hoffe ich auch sehr, dass sich diese proteinbasierten Alterungsuhren weiterentwickeln. Mhm. Die beruhen nämlich darauf, dass man Eiweißstoffe im Blut analysiert und dann tatsächlich auf die einzelnen Organe Rückschlüsse führen kann. Also man kann dann sagen, die Biomarker zum Beispiel vom Herz zeigen ein beschleunigtes Altern an und dann kann ich natürlich mit einer guten Ärztin, einem guten Arzt entsprechende Schritte einleiten. Und das ist eigentlich das Ziel.
Mhm. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern.
Ich gehe davon aus, dass es immer noch wahrscheinlich bis zu einem Jahrzehnt dauert, ja.
Nun sind es ja nicht nur die Zellen, die altern. Ein wichtiger Punkt sind natürlich auch alterungsbedingte Erkrankungen. Frau Hütter-Klepp, da schaue ich in Ihre Richtung. Wie definiert man denn hier das Alter?
Ja, für uns Medizinerinnen und Mediziner ist dieses Thema natürlich ein unglaublich relevantes Thema, aufgrund der altersassoziierten Erkrankungen. Und prinzipiell ist es ja auch etwas, was uns alle hoffentlich betreffen wird. Ich sage hoffentlich, weil wir wollen ja alle altern oder älter werden. Und es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass es einerseits das chronologische Alter gibt. Das heißt, das ist jetzt das Alter, das in Jahren sich widerspiegelt. Ja, praktisch, wenn ich Geburtstag feiere, wie viele Kerzen auf meiner Geburtstagstorte stehen. Und das zweite ist das biologische Alter, das die Corinna eh schon versucht hat, auch zu erklären. Das heißt, dieses Zusammenspiel einfach von Genetik, Umwelt und Lebensstil, das unsere Zellen altern lässt. Und aufgrund, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, dieser Alterung, da lassen immer wieder Reparaturmechanismen nach und das heißt, die Funktionen der Zellen sind nicht mehr so wie früher und es entsteht eine höhere Anfälligkeit für diese altersassoziierten Erkrankungen. Mhm. Und ganz typisch, die ich jetzt einmal erwähnen darf, sind natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, immer noch die Todesursache Nummer eins bei uns, zusätzlich Stoffwechselerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates, der Sinnesorgane und so weiter. Also da gibt es ganz viele. Und ich möchte da vielleicht das Beispiel nehmen für die Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie sowas entsteht, wie man sich das vorstellen kann. Mhm. Wenn wir jung sind, sind unsere Gefäße elastisch. Ja? Das heißt, die sind einfach fit, die können Blutdruckschwankungen gut regulieren und schützen auch unser Herz-Kreislauf-System insgesamt. Wenn wir älter werden, was passiert? Aufgrund von Lebensstilfaktoren und Risikofaktoren oder Konsum von Genussmitteln, sage ich jetzt einmal, ja, können natürlich Ablagerungen entstehen. Erhöhte Fettwerte zum Beispiel, es entstehen Plaques in den Gefäßen. Die Gefäße werden steifer, die Gefäße können sich nicht mehr so gut bewegen oder mitbewegen. Es entsteht die Arteriosklerose, die Verkalkung der Gefäße und als Folgeerkrankungen natürlich unsere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Myokardinfarkte und Schlaganfälle. Und da ist es eben ganz wichtig, schon vorab diese Patientinnen und Patienten zu begleiten, damit es erst gar nicht so weit kommt, also oder erst sehr spät kommt, weil das natürlich ein Alterungsprozess ist, den man auch irgendwann nicht mehr aufhalten kann. Aber wir wollen ja, und deswegen sitzen wir hier, die gesunde Lebensspanne so lange wie möglich nach hinten verlängern. Das heißt, das Gute wäre, wenn wir eigentlich so lange wie möglich fit und gesund alt wären.
Ja, absolut.
Zusätzlich natürlich noch ganz wichtig zu erwähnen sind die neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer und Morbus Parkinson. Auch hier wissen wir, dass wir sie nicht immer verhindern können, leider, weil eben eine genetische Prädisposition vorhanden ist, aber aufgrund unserer Lebensstilfaktoren sehr wohl vielleicht verhindern können, dass diese Erkrankungen frühzeitig eintreten oder vielleicht dann doch gar nicht auftreten, ja. Und was ganz wichtig ist, ist da zum Beispiel auch das Nachlassen unserer Sinnesorgane. Wir sehen nicht mehr so gut im Alter, wir hören nicht mehr so gut im Alter, wir schmecken nicht mehr so gut im Alter. Und das Hören, das ist besonders wichtig, weil wenn wir schlecht hören, ist das ein erhöhtes Risiko für Demenzerkrankungen. Mhm. Und ich appelliere immer wieder, man muss sich nicht schämen, wenn man später nicht gut hört. Es ist ganz wichtig, dass man sich das behandeln lässt beim zuständigen HNO-Facharzt, ein Hörgerät sich anfertigen lässt, damit man am sozialen Leben noch teilnehmen kann. Mhm. Man zieht sich ja immer mehr zurück und isoliert sich ja. Mhm. Und dann natürlich unser Bewegungsapparat, ja, nicht zu vergessen, für mich absolut das Wichtigste. Mhm. Was möchte ich im Alter später noch können? Ich möchte selbstständig bleiben. Also das ist mein persönlich größter Wunsch, dass ich meine Einkäufe erledigen kann, dass ich die Stiegen hinaufsteigen und hinuntersteigen kann, dass ich kochen kann, in der Küche stehen kann. Und wenn unsere Gelenke nicht mehr mitspielen, ja, wenn ich Schmerzen bekomme, wenn der Muskel abbaut, ist es ein Circulus Vitiosus, dann bewege ich mich weniger. Mhm. Und wenn ich mich weniger bewege, dann altere ich schneller. Mhm. Also auch hier ganz wichtig, einfach auf diese Dinge zu achten und auch so viel wie möglich zu tun, damit man so lange wie möglich selbstständig ist. Und noch ein Punkt, das sind die Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Osteoporose, die uns im Alter natürlich auch mit einer Wucht, einer Lawine sozusagen treffen. Und die Osteoporose ist bei uns in Österreich immer noch ein bisschen ein Stiefkind. Ja, es wird oft nicht daran gedacht. Erst wenn schon die ersten Ermüdungsfrakturen zum Beispiel auftreten oder die Spontanfrakturen auftreten, dass man dann daran denkt, im Alter, es könnte ja vielleicht eine Osteoporose dahinter sein. Auch da immer darauf achten und im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten eruieren, gibt es in der Familie osteoporotische Erkrankungen, selber darauf achten und auch so viel wie möglich dazu tun, um diese Erkrankungen zu vermeiden.
Super. Ein wichtiger Punkt beim Altern sind ja auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Auch die beleuchten Sie in Ihrem Buch, was ich selber sehr gut und sehr spannend finde, weil es ja oft in der Medizin oder häufiger ein bisschen noch zu kurz kommt. Was sind denn die biologischen Unterschiede, Frau Matreiter-Sokolowski?
Ja, man muss dem jetzt einmal vorausschicken. Es gibt natürlich eine geschlechtliche Vielfalt. Wir haben uns aber in dem Buch leider aufgrund der Datenlage einfach auf Frauen und Männer konzentrieren müssen. Also es tut mir leid, dass wir jetzt in diesem Fall tatsächlich nicht alle ansprechen können, aber das ist der Datenlage geschuldet. Es gibt beim Altern gravierende Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und dieser gravierende Unterschied, der spiegelt sich einerseits in der maximalen im maximalen Lebensalter, das erreicht wird, nieder. Einerseits sieht man das, wenn man die Liste der über 100-Jährigen anschaut. Da findet man quasi fast nur Frauen. Wenn man die Liste der 100 Ältesten anschaut, dann haben wir nur 4 Männer drinnen. Also es ist tatsächlich so, dass wir Frauen bei der maximalen Lebensspanne die Nase vorn haben. Wir haben auch die Nase vorn, vor allem in den Industrieländern, bei der mittleren Lebensspanne. Und das hat klare biologische Gründe. Einerseits die Geschlechtschromosome. Es ist so, dass unser Erbgut auf 23 Chromosomenpaaren zu finden ist. 22 davon sind gleich bei Männern und Frauen. Das 23. Chromosomenpaar ist unterschiedlich. Wir Frauen haben 2 X-Chromosome, die Männer haben ein X und ein kleineres Y-Chromosom. Am X-Chromosom ist es jetzt so, dass viele Gene für die Immunantwort liegen. Und wenn wir Frauen dann beispielsweise Veränderungen am Erbgut erfahren, dann haben wir immer noch eine zweite Backup-Kopie. Das ist auch einer der Gründe, warum wir Frauen eigentlich gegen Infektionserkrankungen besser geschützt sind wie Männer. Gleichzeitig verlieren Männer auch oft in einzelnen Zellen das Y-Chromosom. Und das ist dann wiederum auch damit korrelierend, dass einzelne Krebserkrankungen häufiger auftreten bei Männern. Neben den Geschlechtschromosomen gibt es auch die Geschlechtshormone. Und da muss man sagen, dass die Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone, tatsächlich eine schützende Wirkung haben können. Vor allem auf das kardiovaskuläre System. Und das ist zumindest bis zur Menopause, also bis zum Ausbleiben der Regelblutung, evident für uns Frauen. Eine Sache hat man dann auch gesehen während der Covid-Krise. Die Männer, die sind nicht nur schwerer erkrankt, die sind leider auch oft später zum Arzt, zur Ärztin gegangen. Also es sind auch Lifestyle-Faktoren, die natürlich unterschiedlich sind. Die Männer haben ein erhöhtes Risikoverhalten im Vergleich zu den Frauen. Es ist aber noch eine Sache anzusprechen und die ist eigentlich ein bisschen unfair. Es gibt nämlich nicht nur den Gender Pay Gap, sondern auch den Gender Health Gap. Es ist so, dass wir Frauen mehr Jahre in schlechter Gesundheit verbringen. Warum das so ist, hat verschiedene Gründe oder scheint verschiedene Gründe zu haben. Natürlich der sozioökonomische Status. Viele der Frauen kommen in einer Altersarmut beispielsweise. Es ist aber auch so, dass wir tatsächlich bei der Forschung, in der Forschung, den Frauen noch etwas schulden. Es ist nämlich so, dass man natürlich an Stillenden, an Schwangeren nicht wirklich Studien machen möchte. Und deswegen sind Frauen in den klinischen Studien über Jahrzehnte hinweg eigentlich vernachlässigt worden. Und das macht sich leider bemerkbar, weil einfach die medizinische Versorgung für Frauen zum Teil noch nicht komplett optimiert ist.
Und wie sieht das dann in der Praxis aus, Frau Dr. Hütter-Klepp?
Ja, das ist eine für mich immer sehr lustige Frage irgendwie, weil ich stelle mir das, also ich sehe das bei mir in der Ordination, es kommen wirklich tatsächlich die Frauen viel braver zu den Vorsorgeuntersuchungen, das ist einfach so. Und was auch eben das Lustige daran ist, sie schicken dann die Männer, also die sitzen dann oft betreten vor mir und sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier tue, mir geht es gut, aber meine Frau schickt mich. Und dann sage ich immer Gratulation an ihre Frau, sie liebt sie sehr, dass sie zu mir schickt. Ja, es ist so, Frauen- und Männeraltern unterschiedlich, das sieht man jetzt, also nicht nur in der Lebenserwartung, sondern auch bei Krankheiten oder auch sogar in der Wirkung von Medikamenten. Und was die Corinna schon gesagt hat, Frauen sind in der Forschung unterpräsentiert. Und ich finde es ja auch lustig oder halt spannend eigentlich eher, wenn man vergleicht zum Beispiel Myokardinfarkt-Symptome bei Männern und Frauen, dass die eben unterschiedlich verlaufen und dass wir sagen, typische Symptome sind bei den Männern und atypische Symptome sind bei den Frauen.
Aha, okay.
Sagt man natürlich, weil man es an den Männern einfach weiß, wie es abläuft und an den Frauen weniger. Man könnte es ja auch eigentlich umgekehrt sagen. Also, aber das sagt eben schon vieles aus, dass wir einfach unterschiedliche Symptome haben. Ja. Und auch die Frauen andere Erkrankungen im Alter aufweisen oft als die Männer. Sie leiden häufiger an Osteoporose zum Beispiel, häufiger an Demenz. Sie erleiden später einen Myokardinfarkt, weil eben die Östrogene die Frauen schützen. Aber wenn sie daran leiden, dann ist die Sterberate leider auch höher. Also die Therapien schlagen auch nicht immer an. Es ist ganz unterschiedlich. Und ein spannender Ansatz ist für mich auch das, dass wir gerade in den Schwangerschaften auch immer nachfragen müssen, ob es in dieser Zeit zu Erkrankungen kommt. Wir wissen, dass Erkrankungen in der Schwangerschaft, die Schwangerschaftsgestose, also eine Schwangerschaftsvergiftung, ein erhöhter Blutzucker, also der Gestationsdiabetes oder auch ein erhöhter Blutdruck später ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko mit sich ziehen oder auch das Risiko für einen späteren Diabetes erhöht ist. Das heißt, man muss diese Frauen danach auch engmaschig betreuen und bei Vorsorgeuntersuchungen einfach das Gespräch darauf hinweisen und sagen, passen Sie ein bisschen auf, kommen Sie vielleicht öfters die nächsten Jahre zu mir zur Untersuchung, dass wir da nichts übersehen. Also zusammenfassend ist das so, dass wir geschlechtsspezifische Unterschiede haben und natürlich auch im Alterungsprozess. Also das ist ganz eindeutig. Und ich würde mir wünschen, so wie die Corinna am Anfang gesagt hat, wenn einfach ein bisschen die bisschen offener diesbezüglich kommuniziert wird und erforscht wird und ja, da es in der Prävention und in der Therapie einfach wirklich gerecht gestaltet wird.
Absolut, ja. Gerade auch beim Thema langes Leben und gesund altern gibt es natürlich auch massenhaft Trends. Also wenn ich Instagram öffne, vielleicht bin ich da auch genau die Zielgruppe, keine Ahnung, dann ist es bei mir immer so, es kommen ständig irgendwelche Supplement-Tipps, grüne Pulverchen, die mich entgiften sollen und ich dabei auch noch in Windeseile natürlich schön und schlank werde. Also Trends gibt es da wirklich super viele. Sie sind in Ihrem Buch auch auf einige eingegangen, aber nicht auf alle. Warum denn, Frau Madreiter-Sokolowski?
Uns war es wichtig, dass wir eine Vorselektion für unsere Leserinnen treffen. Wir wollten nämlich jene Maßnahmen vorstellen, die tatsächlich basierend auf klinischen Daten positive Effekte zeigen. Wir wollten also keine fancy, tollen Trends, die spannend klingen, nur präsentieren, sondern tatsächlich auch jene Maßnahmen ins Rampenlicht drücken, die tatsächlich positive Wirkung zeigen und die auch eine belegte positive Wirkung haben. Ganz oft, und das ist für mich als Forscherin oftmals sehr, sehr schwer zu verkraften, werden Ergebnisse aus Zellversuchen, aus Modellorganismen, aus Tierversuchen mit Heilsversprechen verbunden, auch von den Influencerinnen teilweise, die einfach nicht haltbar sind. Das ist für uns dann immer sehr schwierig, weil wir sind natürlich auch sehr, sehr stolz auf unsere Ergebnisse und wir wissen, dass die Basis bilden können für tatsächliche Interventionen gegen das Altern. Allerdings wissen wir auch, dass dazwischen eine lange, lange klinische Prüfung stehen muss, um die Sicherheit und die Wirksamkeit von diesen Interventionen zu zeigen. Und man hat das sehr schmerzhaft anhand der Antioxidantien tatsächlich gesehen. Man ist davon ausgegangen, man war sich sicher quasi, dass Sauerstoffradikale dazu beitragen, dass wir schneller altern. Die Konsequenz war, dass man dann hochdosiert Vitaminpräparate gegeben hat. Man hat dann quasi noch pro forma Studien gemacht, klinische Studien. Und dann ist man draufgekommen, man hat keine positiven Effekte, man hat sogar Nebenwirkungen gesehen. Es sind einzelne Krebserkrankungen in den Probandinnengruppen, die eben Antioxidantien, beispielsweise Vitamin E, hochdosiert bekommen haben, hochgegangen. Und trotzdem sind diese Mittel immer noch frei verfügbar und die werden nach wie vor angepriesen. Und das ist für mich dann wirklich schwer verständlich, warum das eben so gehandhabt wird. Vor allem auch deswegen, weil wir tatsächlich viele Wirkstoffe in der Pipeline haben, die tatsächlich ja sehr, sehr hoffnungsvoll ausschauen. Mhm. Ein Beispiel ist das Metformin. Das Metformin ist seit Jahrzehnten in Gebrauch als Diabetes-Medikament, um den Blutzucker ja zu kontrollieren und eben unter Schach zu halten. Und man weiß von diesem Wirkstoff, dass er am Menschen sicher ist in einer bestimmten Dosierung. Mhm. Und jetzt gibt es eben auch ein neues Studiendesign, das ist auch von der FDA zugelassen worden, wo wir tatsächlich testen können, ob dieses Metformin auch die Entstehung von alterungsbedingten Erkrankungen zumindest nach hinten verzögern kann oder überhaupt verhindern kann. Und genau solche Studien braucht es und genau diese Daten braucht es auch, damit wir dann verlässlich sagen können, das sind Wirkstoffe, das sind Interventionen, die gegen das Altern wirken. Mhm. Und zurzeit gibt es diese Wirkstoffe und diese Interventionen einfach nicht. Mhm.
Also wenn mir jetzt sowas angepriesen wird, ja, und ich mir denke, ah, das klingt super, dann schaue ich natürlich, gibt's da eine Studie dazu? Und man merkt schon, fast jedes Produkt hat irgendeine Studie im Hintergrund. Wie kann ich denn jetzt aber selber herausfiltern, hinter welchen Studien wirklich verlässliche Daten stecken? Kann ich das überhaupt?
Ja, ich appelliere da echt an die mündigen Patientinnen eigentlich, nachzufragen. Nämlich nachzufragen oder selbst nachzulesen. Die meisten Studien sind tatsächlich frei zugänglich im Internet. Und nachzuschauen, ist diese Studie von einer Firma finanziert worden? Oder ist die Studie unabhängig durchgeführt worden? Mhm. Das ist schon mal eigentlich ganz interessant. Das ist meistens unter Conflict of Interest zu deklarieren, ob eine Studie finanziert worden ist. Dann ist die nächste Frage, wie viele Probandinnen haben denn teilgenommen? Oft werden Studien propagiert, wo nur 35 bis 100 Probandinnen teilgenommen haben. Das ist statistisch gesehen überhaupt nicht aussagekräftig. Wir brauchen tausende Probandinnen. Und dann ist auch noch die Frage nach dem Studiendesign. Hat es denn eine sogenannte Verblindung gegeben? Also haben die Ärztinnen, die Probandinnen gewusst, ob sie einen Wirkstoff oder ein wirkstofffreies Präparat, einen Placebo bekommen haben? Hat es diese Placebo-Kontrolle überhaupt gegeben? Und ganz wichtig, ist die Studie denn an verschiedenen Kliniken, an verschiedenen Zentren durchgeführt worden? Denn natürlich kann man dann Studienergebnisse viel, viel objektiver und reproduzierbarer machen, wenn es eben diesem Studiendesign, diesem Standardisierten entspricht. Und anhand von diesen einfachen Merkmalen kann auch eigentlich ein Laie erkennen, ob eine Studie verlässlich ist. Und man sollte auch die behandelnden Ärztinnen entsprechend befragen dazu.
Genau, also genau hinschauen, nicht einfach nur, ah, Studie, super. Frau Dr. Hütter-Klepp, was sind denn nun wirklich die Schwierigkeiten, mit welchen Ihre Patientinnen und Patienten konfrontiert sind und was würden Sie ihnen denn konkret raten?
Ja, also derzeit ist es wirklich schwierig. Wir befinden uns in einer Zeit, wir haben extrem viel Trends, Meinungen, Versprechungen rund um die Gesundheit, rund um Longevity und es ist da schwierig, eine Orientierung zu finden, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden und damit auch Fakten von Mythen einfach klar zu trennen. Und zu mir kommen immer ganz viele Patientinnen und Patienten in der Ordination und zeigen mir neue Nahrungsergänzungsmittel, neue Anwendungen. Jeder will im Prinzip etwas für seine Gesundheit tun und hofft natürlich da jetzt ein Allheilmittel zu finden. Und oft schauen wir uns das dann gemeinsam an und so wie die Corinna auch schon gesagt hat vorher, man sollte sich prinzipiell die Seite selbst einmal gut anschauen, schauen, ob auch steht, welche Studien durchgeführt wurden. Sehr häufig steht nämlich zum Schluss noch drauf, durch zahlreiche Studien belegt. Das war's. Also man findet die Studien auch kaum im Internet. Das nächste ist, wenn ich mir die Anwendungsgebiete anschaue. Wenn das irgendeine Anwendung ist oder ein Nahrungsergänzungsmittel, das gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt, gegen Stoffwechselerkrankungen, gegen Haarausfall, zusätzlich kann ich damit noch 10 Kilo abnehmen und meine Depression ist auch wirklich super. Also ich würde mir das sofort bestellen und ich möchte ja auch gar nicht so, ich habe immer den Eindruck, ich bin dann so die Böse, wenn ich sage, na bitte nicht, weil ich wäre ja begeistert, wenn das helfen würde. Ja. Also ich wäre die Erste, die das all meinen Patientinnen und Patienten verschreiben würde und sagen, bitte nehmen Sie das, Sie sind sofort morgen gesund. Ja. Also auch da wieder an die Müdigkeit zu appellieren, sich zu überlegen, kann das stimmen? Kann ein eine Anwendung oder ein Nahrungsergänzungsmittel wirklich die Lösung aller Probleme darstellen. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass wenn man sich diese widersprüchlichen Botschaften sich durchliest und anschaut, da einen roten Faden rausbekommt. Und deswegen sage ich immer am besten mit der Ärztin, des Arztes, das Vertrauensrücksprache halten, ja. Oder eben selber ein bisschen sich im Internet schlau machen und sich zu überlegen, wenn ich diese Studien nicht finde, wenn ich eine Viertelstunde lang nachschaue, ob es Studien zu dieser Thematik gibt und ich finde keine einzige, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, entweder es gibt keine oder es gibt wenige, die nicht veröffentlicht wurden oder in keinem großen Journal veröffentlicht wurden oder die eben so klein waren, dass man sie dann wirklich irgendwann einmal findet und dann auch nicht wirklich daraus schlau wird. Ja. Also man darf schon einiges in Frage stellen.
Ja, absolut. Und sollte man auch. Gibt es denn jetzt Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, von denen Sie auf jeden Fall abraten würden, Frau Matreiter-Sokolowski?
Also ich persönlich nehme kein einziges dieser beworbenen Anti-Aging-Supplements. Aus jenen Gründen, die schon genannt wurden, entweder gibt es zu wenige Daten oder es gibt Daten, die sogar Nebenwirkungen aufzeigen. Und dann hört spätestens der Spaß auf. Besonders erschreckend für mich als Forscherin, die sich auch mit dieser Thematik aktiv jeden Tag beschäftigt und die jeden Tag ihre fluoreszierenden Zellen vor Augen hat und auch die Mitochondrien anschaut, sind diese Mitochondrieninfusionen, die in Longevity-Kliniken angeboten werden. Oftmals sind da hochdosiert Antioxidantien drinnen, von welchen ich die Nebenwirkungen schon aufgezählt habe. Also da ist es tatsächlich von großen Studien belegt worden, dass die Nebenwirkungen wie vermehrtes Auftreten von Krebsfällen mit sich ziehen können. Und viel propagiert wird im Blick auf diese Mitochondrieninfusionen auch das NAD+. Ja. Das NAD+, das klingt so wirklich vielversprechend, weil es nimmt im Alter ab. Und deswegen meint man, man muss das supplementieren womöglich. Tatsächlich ist es so, das NAD+ ist ein Stoffwechselprodukt, das greift in sehr viele Wege in der Zelle ein. Also in verschiedene Stoffwechselwege, wenn ich meine Studierenden im Labor dazu befrage, dann kriegen die immer den Horror. Die fürchten sich vor dieser Prüfungsfrage, weil dieses NAD+ einfach in so viele Wege involviert ist. Was aber entscheidend ist, das NAD+ steigert unter anderem die Aktivität der Atmungskette der Mitochondrien, also eine Funktion der Mitochondrien. Und das führt nicht nur dazu, dass wir womöglich mehr Energie produzieren, nein, das führt auch dazu, dass wir womöglich mehr Sauerstoffradikale produzieren. Und genau dort können dann auch Nebenwirkungen auftreten. Und deswegen ist von diesen Stoffen absolut abzuraten. Und ich kann nur an jeden appellieren, bitte sind Sie vorsichtig mit diesen Mitochondrieninfusionen, überhaupt mit den Anti-Aging-Supplementen. Aus der Forschung kann man nur sagen, wir wissen noch zu wenig.
Und Frau Dr. Hütter-Klepp, nun noch die Gegenfrage an Sie. Welche Nahrungsergänzungsmittel machen denn aus Ihrer Sicht wirklich Sinn? Kann man das so breit gestreut überhaupt sagen?
Ja, man kann das eigentlich breit gestreut nicht sagen, kann ich gleich einmal sagen. Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Natürlich können Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen. Also das möchten wir hier überhaupt nicht abstreiten. Es gibt bestimmte Lebenssituationen, wo sie notwendig sind. Und es ist einfach so, dass es keine generelle Empfehlung dazu gibt, sie im Gießkannenprinzip über uns alle drüber zu schütten. Das heißt, wer sich ausgewogen ernährt und gesund ist und über seine Ernährung sämtliche Nährstoffe aufnimmt, der braucht auf jeden Fall nicht zusätzlich supplementieren. Anders schaut es natürlich aus, wenn hier ein Nährstoffmangel vorliegt. Das sind schon mal die unterschiedlichen Ernährungsweisen, wo es manchmal sein kann, dass es zu einer einseitigen Ernährung kommt. Es kann eine vegane Ernährung sein oder eine vegetarische Ernährung, wo wir sehr wohl hinschauen und schauen, gerade auch bei Jugendlichen, die im Wachstum sind, ja, ob hier alle Mikronährstoffe aufgenommen werden. Das können Situationen sein in der Schwangerschaft, Situationen, wenn ich chronisch erkrankt bin, Situationen, wenn ich alt bin. Also es gibt schon einige Lebenssituationen, wo wir hinschauen und wo wir sagen, ja, da macht es Sinn zu supplementieren. Das Spannende ist, dass in Österreich ungefähr mehr als die Hälfte der Bevölkerung Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, aber nur 16% tatsächlich einen Mangel haben. Das heißt, sehr viele glauben sich damit, etwas Gutes zu tun und sich noch besser zu versorgen. Und das finde ich ja prinzipiell auch eine gute Idee, weil man möchte ja immer das Beste daraus machen. dass man jetzt weiß, was man braucht. Das sage ich, ist der erste Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die Ärztin oder der Arzt des Vertrauens. Man geht hin und man sagt, ich fühle mich müde, ich fühle mich nicht gut, ich habe die und die Symptome. Oder man bespricht gemeinsam, wie gerade momentan die Ernährung ausschaut, dass man sich denkt, gut, bin jetzt vegetarisch, ich ernähre mich vegan. Da könnte es zum Beispiel zu einem Vitamin B12-Spiegelmangel kommen oder zu einem Eisenmangel. Und da macht es natürlich Sinn, auch diese Nährstoffe zu bestimmen und dementsprechend zu supplementieren. Oder wir Frauen haben die Menstruation, wir haben unsere Blutung einmal im Monat. Manche haben sie leichter, manche haben sie stärker. Gerade in mittleren Jahren kommt es immer vor, dass die Blutungen immer stärker werden, immer häufiger werden, oft gar keine Pause sind. Die Frauen verlieren ihr Eisen, da brauche ich gar nicht drüber zu diskutieren. Da müssen wir einen Eisenstatus machen und dementsprechend supplementieren. Vitamin D ist ebenfalls so ein Thema, das wurde noch vor mehreren Jahren gehypt. Ich kann mich noch erinnern an Bücher, nehmen Sie jeden Tag 30.000 Einheiten Vitamin D und Sie leben ewig. Dann kam die Gegenbewegung, wir nehmen alle kein Vitamin D, es ist für nichts zunutze. Die Studien haben leider nicht das so hervorgebracht, was wir gehofft haben. Aber Vitamin D ist trotzdem essentiell für uns. Wir können Vitamin D im Winter nicht produzieren. Wir produzieren das Vitamin D nämlich über die Haut. Und da ist die Strahlung dann so gering, dass wir kein Vitamin D produzieren können. Das heißt, hier macht es natürlich Sinn, im Winter Vitamin D zu supplementieren. Oder Frauen, die an Osteoporose leiden oder Schwangere oder zum Beispiel adipöse Patienten, die brauchen einfach einen vermehrten Vitamin D-Spiegel im Blut. Also das wissen wir. Omega-3 möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, wird ja auch immer viel diskutiert. Omega-3-Fettsäuren gibt es ganz auch hier widersprüchliche Daten. Manche propagieren sie sehr stark, manche eher weniger. Das, was wir aber wissen, ist, dass sie natürlich sehr wichtig sind für unseren Körper. Sie sind auch entzündungshemmend und dass auch das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 sehr wichtig ist. Wenn wir uns ausgewogen ernähren, wenn ich sage, ich esse zweimal in der Woche Fisch, und zusätzlich vielleicht auch noch ein Leinöl oder ein Walnussöl oder viele Nüsse isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ich genügend Omega-3-Fettsäuren habe. Allerdings, wenn ich keinen Fisch esse und wenn ich eher auch vielleicht gern diese Öle nicht mag und nicht verwende, dann macht es auch hier Sinn zu supplementieren. Aber auch in einer Dosierung, die adäquat ist, und ich möchte hier das wiederholen, was die Corinna vorher schon gesagt hat, Nahrungsergänzungsmittel können Nebenwirkungen haben, können Wechselwirkungen machen. Bitte nicht zu viel nehmen, weil man glaubt, man tut sich was Gutes. Wir wissen, dass zum Beispiel auch hochdosiertes Omega-3 Herzrhythmusstörungen auslösen kann zum Beispiel. Also immer aufpassen, hochdosiertes Vitamin D in Tausenden von Einheiten täglich ist nephrotoxisch, geht auf die Nieren. Also wir wissen, dass all diese Dinge nicht nur gesund und gut sind, sondern leider auch Nebenwirkungen haben können.
Also wie bei so vielem, die Dosis macht das Gift
und individuell. Genau.
Eine Frage noch, die ein bisschen philosophisch ist vielleicht. Was wäre denn, wenn wir alle über 100 Jahre alt werden würden?
Ja, derzeit befinden wir uns einmal nur in der Phase, wo wir Forscherinnen Daten generieren, die dann dazu dienen sollen, dass wir einfach einmal die Chance bieten, dass wir älter werden und dass wir länger gesund bleiben. Es wird aber dann sehr, sehr viele kluge und sehr viele vernünftige Köpfe benötigen, dass wir auch tatsächlich erfolgreich an einem System basteln können, das dann dazu führt, dass wir dieses generierte Wissen auch in die Bevölkerung implementieren können. Und damit natürlich auch für jeden nutzbar, weil dieses Wissen bringt uns als Gesellschaft nur etwas, wenn wir es tatsächlich ja für jeden zugänglich machen. Als Einzelpersonen, die dann ewig leben, das ist für uns als Bevölkerung, als alternde Bevölkerung eigentlich uninteressant. Ich denke, man muss aber schon auch realistisch bleiben. Also mit diesen Wirkstoffen, die ich vorhin angesprochen habe, die in der Pipeline sind, da kann man schon eigentlich abschätzen, dass die sicher jetzt nicht uns alle über 100 Jahre alt werden lassen. Die werden wahrscheinlich nur dazu führen, dass wir einfach länger gesund bleiben. Wobei nur sehr, sehr viel bedeutet in dem Fall, weil im Moment haben wir tatsächlich eine Diskrepanz von 10 Jahren zwischen Lebensspanne und gesunder Lebensspanne. Also die letzten 10 Jahre verbringen die meisten von uns mit chronischen Erkrankungen, die natürlich die Lebensqualität einschränken und die natürlich für uns als Gesellschaft auch dann ja mit Herausforderungen kommen. Und deswegen ist es sehr, sehr viel, wenn wir die gesunde Lebensspanne einfach verlängern können. Und für mich als Wissenschaftlerin wäre es das Schönste, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass einfach sehr, sehr viele über 80-Jährige noch ihren Rucksack packen können und auf den Berg steigen können mit ihren Freunden und tatsächlich sich ja ihres Lebens erfreuen können.
Das stimmt natürlich. Finde ich auch zum Schluss jetzt sehr, sehr schön, was Sie gesagt haben. Ich hatte ja gehofft, dass es vielleicht doch irgendwas gibt, was ich eben einnehmen kann und ich bleibe dann einfach ewig gesund. Aber ich glaube, Fazit ist, es ist jedem selber überlassen und jeder selber muss dafür auch ganz viel tun, oder?
Ja, ich glaube, aus dem werden wir uns nicht herausreden können. Ja, Sie haben völlig recht. Und ich möchte hier vielleicht auch noch was mitgeben, so zum Schluss. Wir haben vielleicht in unserer Gesellschaft immer so das Gefühl, ja, ich lebe jetzt einmal so die 50 Jahre und dann geht's bergab, ja. Und dann gehe ich in die Pension und dann ziehe ich mich zurück und ja, dann kommt vielleicht auch nichts mehr Neues, ja. Wir müssen das ganz anders sehen, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt 51, ich darf das sagen. Und ich sage für mich, ich bin jetzt voll in der Lebensmitte und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Und für mich geht's eigentlich eher bergauf, bergauf, bergauf. Und vielleicht, dass wir diese Sicht ein bisschen anders sehen. Und wenn wir heute Menschen anschauen, die noch mit 80, mit 90 fit sind, was machen die? Die stehen meistens im Leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur berühmte Persönlichkeiten, die nach außen hin im Leben stehen, sondern natürlich auch die, die den Alltag einfach daheim jeden Tag meistern. Ich sehe auch die Oma von mir, die für die Enkelkinder kocht und jeden Tag aufsteht und noch so viele Ziele hat. Wir brauchen einfach Ziele. Wir müssen uns einfach auch nach dem Arbeitsleben sozusagen Ziele setzen. Ganz egal, ob man sagt, man arbeitet doch noch ein bisschen weiter oder man möchte noch reisen oder man möchte ein neues Instrument lernen oder ich möchte zum Beispiel endlich die ganzen Bücher lesen, die ich früher nie gelesen habe oder ich fange zum Tanzen an, ganz egal was. Ja. Aber ich glaube, das ist so wichtig in unserer Gesellschaft, ein bisschen umzudenken und nicht so die Alten aufs Abstellgleis, weil die sind eh schon alt und die wollen eh nur ihre Ruhe, sondern dass es eigentlich das Gegenteil sein sollte. Weil irgendwann dürfen wir alle einschlafen, das ist so im Leben, aber bis dahin können wir Gas geben.
Also Happy Aging.
Genau.
Wie wir zu Beginn schon gesagt haben. Ich danke Ihnen vielmals für das super interessante Gespräch. Ja, und wenn Sie jetzt noch mehr zu dem Thema erfahren möchten, der Code zum Jungbleiben ist im Springer Nature Verlag erschienen. Danke für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.